Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Fritz B. Simon. Und zwar zur Frage, welchen Unterschied macht der Konstruktivismus? Vor allem oder auch für die Gestaltung von Organisationen. Fritz B. Simon ist einer der weltweit einflussreichsten Vordenker systemischer Konzepte. Er gilt als führender Vertreter der systemischen Therapie und zählt zur Heidelberger Schule. Sein späterer Schwerpunkt lag in Forschung und Lehre zur Organisationsberatung. Er hat Soziologie und Medizin studiert und eine Ausbildung zum Psychiater und Psychoanalytiker. Seine Habilitation für Psychosomatik und Psychotherapie erfolgte an der Universität Heidelberg. Fritz Simon ist Mitbegründer und jetzt geschäftsführender Gesellschafter des Karl Auer Verlags. Gründungsprofessor für Führung und Organisation am Wittener Institut für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke. Und zusammen mit Gunther Weber gründete er Simon Weber & Friends. Die meisten werden ihn vor allem als Autor kennen, von rund 300 Fachartikeln und 33 Büchern. Eins seiner aktuellsten Bücher möchte ich gleich zu Beginn sehr empfehlen, Formen zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen. Ja, herzlich willkommen, Fritz. Welch ein Highlight, dass wir heute sprechen.
Ja, schön, dich zu hören.
Ja, das Buch, hast du gesagt, Formen, da hättest du alles aufgeschrieben, was du so weißt. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das alles in ein Buch passt.
Naja, also wenn man das Buch liest und es ist wirklich eine intellektuelle Herausforderung, das gebe ich zu. Und es zeigen sich auch immer wieder irgendwelche Leute sehr überfordert dadurch, weil es sehr kondensiert ist. Aber man spart sich einfach die 32 anderen Bücher von mir, wenn man das nimmt. Sozusagen sowas wie ein Kondensat, eine Zusammenfassung von ziemlich vielen Text und Buchstaben.
Ja, naja, und dann kann man ja da, wo man sich interessiert, dann auch noch eins deiner anderen Bücher zur Hand nehmen und nochmal reinlesen. Ja, lass uns doch mal zu Beginn so tun, als hätten wir uns jetzt schon circa 30 Minuten über Konstruktivismus ausgetauscht. Und unsere Hörerinnen und Hörer hätten jetzt bereits die Gelegenheit gehabt, deinen Ausführungen oder meinen Fragen oder beidem zu lauschen. Und ich würde dir zum Schluss unseres Gesprächs die Leitfrage für diesen Podcast stellen, nämlich welchen Unterschied macht denn der Konstruktivismus vielleicht vor allem oder auch für die Gestaltung von Organisationen? Was würdest du denn dann antworten?
Naja, erstmal, er macht Unterschiede generell. Konstruktivismus ist ja so eine Mischung aus Philosophie, Psychologie, Erkenntnistheorie und stellt relativ viele alltägliche Vorannahmen in Frage. Und er ermöglicht einem, und das gilt auch für die Arbeit in Organisationen, eigene Weltbilder und die anderer in Frage zu stellen und einfach die Prämissen des eigenen Entscheidens nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Konstruktivismus heißt, man konstruiert sich Weltbilder und man könnte immer auch ein anderes Weltbild konstruieren. Und die Frage ist das Weltbild wirklich passend zur Welt, in der man lebt? Und das ist für Organisationen natürlich eine ziemlich zentrale Frage, weil es stimmen eigentlich die Vorannahmen, mit denen man sozusagen auf die relevanten Umwelten schaut, ob das nun für Unternehmen Märkte sind oder für Universitäten die Wissenschaft. Sind die Vorannahmen überhaupt noch aktuell, mit denen man da sozusagen jeden Tag ins Büro geht oder in sein Studio oder wo auch immer und Entscheidungen trifft?
Ja, nun bist du ja im Kern, würde ich sagen, auch Systemtheoretiker. Und ich habe so den Eindruck, dass es auch viele Systemiker oder Systemtheoretiker gibt, die aber nicht unbedingt auch den Konstruktivismus mitnehmen. Ist das auch so dein Blick drauf? Also ich glaube, es macht nämlich einen Riesenunterschied, ob man, wenn man zum Beispiel systemische Organisationsberatung macht, den Konstruktivismus dabei mitdenkt oder nicht.
Naja, für mich sind die beiden Sachen nicht zu trennen. Ja, aber es gibt Leute, die sich Systeme anschauen, so wie man halt früher seit der Aufklärung irgendwelche anderen Objekte angeschaut hat. Man schaut drauf und versucht, irgendwie objektiv herauszufinden, wie ein System funktioniert. Das mag für Naturwissenschaftler funktionieren, für Astronomen. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine konstruktivistische Infragestellung meiner Vorannahmen, weil die Sterne in ihrem Lauf sich ja relativ wenig durch die Art und Weise, wie ich sie beobachte, beeinflussen lassen. Aber wenn ich mir soziale Systeme anschaue, dann muss ich wenn ich wirklich irgendetwas Sinnvolles machen will. Und wer da nicht konstruktivistisch denkt, ist aus meiner Sicht irgendwie nicht ernst zu nehmen. Dann muss ich den Beobachter und die Prozesse der Beobachtung als Grundlage nehmen. Denn soziale Systeme entstehen dadurch, dass Beobachter andere Beobachter beim Beobachten beobachten und dann miteinander kommunizieren. Ich schaue mir also soziale Systeme als Kommunikationssysteme an. Da kann ich die Beobachtungsmethoden der Beteiligten nicht einfach wegdenken.
Ja, naja, nun ist das natürlich für mich genauso, weil ich ungefähr vor 20 Jahren bei dir meine Ausbildung gemacht habe zur systemischen Organisationsberatung und weil wir jetzt aber auch ja seit fast 10 Jahren bei Simon Weber & Friends dazu zusammenarbeiten. Und deswegen war ich, glaube ich, umso erstaunter, dass ich auch so circa vor nochmal 1,5 Jahren einen Ansatz kennengelernt habe der Organisationsberatung, der nämlich genau diese Prämissen nicht mitnimmt. Und da war ich doch sehr verwundert. Aber jetzt spulen wir doch mal zurück zum Anfang und kommen noch mal anders ins Thema.
Ja. Dafür unendlich viele Ansätze und Theorien. Es gibt viele Theoriemöglichkeiten. Und die Frage ist ja, Theorien sind ja nicht, und das ist schon wieder ein Teil Konstruktivismus, sind ja nicht wirklich Abbildungen der Wirklichkeit, sondern es sind sowas wie Landkarten. Landkarten, mit deren Hilfe man irgendwelche Ziele erreicht. Und wenn irgendjemand eine andere Landkarte verwendet, mit dem er zum Ziel kommt, dann sei ihm das ja gegönnt. Also, aber aus meiner Sicht ist eine Systemtheorie, die sich auf soziale Systeme und das heißt eben auch auf Organisationen bezieht, vollkommen schwachsinnig.
Ja, du beschäftigst dich jetzt seit vielen, vielen Jahren damit. Kannst du dich denn vielleicht trotzdem noch oder wie kannst du dich denn vielleicht an den Moment erinnern, als du das erste Mal in Berührung mit diesem, ich sag jetzt mal, mit diesen Denklandkarten gekommen bist? Und was hat sich dann denn für dich und deine Arbeit dadurch verändert?
Naja, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich zum ersten Mal das Wort Konstruktivismus gehört habe. Aber ich habe ja meine berufliche Tätigkeit als Arzt in der Psychiatrie begonnen. Und da ist man ja mit den unterschiedlichsten Wirklichkeitskonstruktionen konfrontiert. Da kommen Leute mit Warnsystemen, die fühlen sich verfolgt, die haben Verschwörungsideen. Also all das, was man jetzt bei den Querdenkern findet, findet man in jeder psychiatrischen Anstalt zuhauf. Also steht man vor der Frage, wie erklärt man sich das? Ja, es geht offenbar, dass man all diese Phänomene, die wir gemeinsam wahrnehmen, ja, ganz anders erklären kann. Also insofern stellte sich für mich die Frage, wie kann man Verrücktheit erklären? Aber, und das ist, glaube ich, das Problem, was alle, die sich mit Verrücktheiten aller Art beschäftigen oder auch mit Schwachsinn aller Art, nebenbei gesagt, die Frage ist ja, wie kann man eigentlich Normalität erklären? Wie kann man erklären, dass wir uns einigen auf irgendein Weltbild, dass die Erde eine Kugel ist, dass und so weiter. Ja, also man kann die reinen Phänomene, die sinnlich wahrnehmbar sind oder auch, was weiß ich, mit allen irgendwelchen Messinstrumenten wahrnehmbar sind, höchst unterschiedlich erklären. Und das ist eigentlich eine der Basisannahmen oder Erkenntnisse, würde ich sagen, des Konstruktivismus. Und dann, also insofern habe ich gewissermaßen nicht vom ersten Tag, aber relativ schnell, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten und Geld zu verdienen, und das war in der Psychiatrie, konstruktivistisch denken müssen, ob ich wollte oder nicht.
Ja, du hast ja schon ein paar Grundgedanken des Konstruktivismus jetzt skizziert. Wenn jetzt du jemanden, der aber eben noch gar nichts davon gehört hat, wenn du mal so in drei Sätzen skizzieren würdest. Was ist denn eigentlich jetzt die Idee des Konstruktivismus? Jetzt hatten wir ja eben schon Beobachter, wir hatten schon Landkarte. Aber was wären so deine drei Sätze, auf die du es vielleicht reduzieren könntest?
Naja, jeder Mensch, ja, und auch jede Gemeinschaft von Menschen braucht ein Weltbild, um sein Handeln daran orientieren zu können. Insofern ist die Metapher der Landkarte ja relativ hilfreich, weil es geht um Orientierungssysteme. Wir konstruieren uns unsere Landkarten, aber diese Landkarten sind ja nicht unabhängig von den Zielen, die wir damit erreichen wollen. Wenn ich im Flugzeug sitze, brauche ich sicherlich eine andere Art von Karte, als wenn ich mich auf eine Bergwanderung begebe. Ja, das heißt, es gibt nicht die eine richtige Landkarte, die alles richtig abbildet, sondern je nach Zweck müssen wir unterschiedliche Weltbilder uns zusammenbauen. Und das heißt, wir müssen auch immer irgendetwas weglassen. Wenn wir eine Landkarte nehmen, dann bilden wir gewissermaßen eine dreidimensionale Welt auf einem zweidimensionalen Blatt Papier ab oder Bildschirm meinetwegen heute. Also das heißt, wir abstrahieren immer von irgendetwas. Und darum geht es eigentlich. In jeder Wirklichkeitskonstruktion wird irgendwas weggedacht. Und die Frage ist, was kann man ungestraft wegdenken, was nicht? Und die Tatsache, dass man immer etwas wegdenkt, beweist eben auch, dass es nicht die eine richtige Landkarte gibt. Es gibt von Lewis Carroll eine schöne Geschichte, da beschreibt er, dass jemand eine Landkarte im Maßstab 1:1 zeichnen will. Das Problem war dabei, dass es darunter so dunkel war. Ja, also insofern, man muss immer irgendwas wegdenken und jeder denkt was anderes weg und darüber muss man sich halt einigen, was man ungestraft wegdenken kann.
Ja. Das war übrigens meine erste Berührung damit. Dieser Satz, a map is not the territory. Ich glaube, ja, das war in meinem NLP-Basiskurs so Mitte der 90er. Und das hat für mich damals tatsächlich einen Riesenunterschied gemacht. Mhm. Und überhaupt diese Erkenntnis, jeder konstruiert sich seine Wirklichkeit, war für mich sehr augenschein und alltagsvalide. Also für mich schloss das sehr so an meinem Erleben an. Und für viele andere vielleicht auch eher so, klassisch Mainstream ausgebildete Ingenieure oder BWLer, die gehen ja bei so einem Satz eher auf die Barrikaden, dass es nicht um Objektivität gehen kann, beißt sich ja völlig mit dem Weltbild ganz vieler Menschen. Und ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrung ist, aber konntest du Leute überzeugen? Und wenn ja, wie ist es denn gelungen?
Jeder, der in der Praxis steht, weiß, dass es so ist. Ja, also diese Idee, dass man eine objektive Betriebswirtschaft und die beste Methode, die einzig richtige Methode des Managens irgendwo lehren kann, zeigt einfach, wie bescheuert und wie beschränkt diejenigen sind, die solche Thesen vertreten. Das gibt es in der Betriebswirtschaft leider immer noch. Aber man sollte jetzt nicht alle Betriebswirte deswegen in die Tonne hauen, weil die meisten natürlich, wenn sie sich wirklich mit der Praxis beschäftigen, zu dem Schluss kommen, dass all diese Modelle, die sie da haben, hinten und vorne nicht stemmen. Ja, es gibt so diesen schönen Satz, und das ist für mich sozusagen die Erkenntnistheorie auf eine Formel gebracht, die lautet, wussten Sie schon, dass die Alpen nichts Besonderes sind, wenn man sich die Berge wegdenkt. Und eine Betriebswirtschaft, die sich gewissermaßen die alltägliche Praxis, die Veränderung von Märkten, die Nichtvorhersehbarkeit von dem, was da passiert, von Politik und diese ganze Komplexität wegdenkt, ist einfach dumm und gehört meiner Meinung nach eigentlich verboten. Aber mit verboten sollte man natürlich vorsichtig sein.
Wieder aufpassen. Okay, und trotzdem, und du hast auch gesagt, ein weiterer Kern des Konstruktivismus ist ja gerade auch zu sagen, natürlich kann man sich trotzdem irgendeine Art von Objektivität vorstellen, nämlich aber am ehesten als Ergebnis eines konsensuellen Validierungsprozesses, sagen wir ja immer so schön, also eines Einigungsprozesses unterschiedlicher Beobachter und Beobachterinnen. Oder wie würdest du das formulieren?
Ja, ne, ich würde es wahrscheinlich ganz genauso formulieren, wenn du es jetzt nicht schon so formuliert hättest. Will ja nicht in den Plagiatsverdacht kommen. Aber man kann es ja feststellen an irgendwelchen Phänomenen. Nehmen wir doch jetzt mal diese amerikanische Präsidentenwahl. Ja, da gab es bestimmte Zahlen, die herausgekommen sind. Und die eine Hälfte der amerikanischen Bevölkerung und der Rest der Welt, der große Teil des Restes der Welt, sagt, ja, Joe Biden ist der neue Präsident, weil er gewonnen hat. Ja, aber diese Zahlen kann man natürlich auch anders interpretieren, wie Donald Trump und seine Anhänger das machen. Die sagen, das ist das Ergebnis einer grandiosen Wahlfälschung. Eigentlich ist er überwiegend gewählt worden. Und normalerweise, und das ist das, warum Populisten und Leute wie Trump nicht so sehr hassen wie die Wissenschaft, kann man sich auf Verfahrensweisen einigen, welche Aussagen man als gültig, ja, erachtet, als wahr. Ja, Wissenschaft besteht eigentlich nur darin, dass man sagt, es gibt bestimmte Prozeduren, die man durchführen muss, Experimente, ja, und die müssen von unterschiedlichen Beobachtern durchgeführt werden, die dann zu denselben oder übereinstimmenden Ergebnissen führen. Dann sagt man, dann betrachten wir das jetzt als eine wahre Aussage, die wir machen können, aufgrund dieser Erfahrung, die wir gemacht haben. Also das sind Verfahrensweisen, wie man interpersonell zu Übereinstimmung kommt, konsensuell, wie du das genannt hast. Das ist Wissenschaft. Das ist einer der Gründe, warum eben Populisten Wissenschaft hassen, ja, und disqualifizieren wollen. Und auch das Rechtssystem, weil im Rechtssystem hat was Ähnliches. Auch da gibt es ganz klare Verfahrensregeln, die dann zur Urteilsfindung führen. Also insofern, Konstruktivismus heißt nicht, dass man jetzt dass es beliebig ist, welche Aussagen man macht, sondern man kann sehr klar sagen, diese Aussage ist falsch. Ja, man kann sagen, dieses Weltbild passt nicht zur Welt. Ja, wenn ich die Idee habe, ich könnte fliegen und ich springe vom Hochhaus, dann merke ich spätestens unten, dass mein Weltbild nicht funktioniert hat. Also ich kann sehr genau sagen, was nicht funktioniert. Und wir können uns darüber einigen. Wir können uns darüber einigen, was wir jetzt, wenn auch vielleicht zeitlich begrenzt, ja, als wissenschaftliche Wahrheit oder als Wahrheiten betrachten. In der Wissenschaft ist die Haltbarkeit dann natürlich auch immer begrenzt, weil es neue Erkenntnisse, neue Methoden und sowas gibt. Bei der Frage, ob jemand eine Wahl gewonnen hat, kann man, glaube ich, relativ schnell zu endgültigen Ergebnissen kommen.
Ja. Ja, ich würde gern mit dir noch mal ein bisschen zurück so zur Entwicklung auch unseres Handwerks als Berater oder vielleicht, ich meine, die Wurzeln steckten oder stecken ja nun mal auch vor allem in der systemischen Familientherapie. Und die Revolution war ja damals, dass sich die systemische Familientherapie dann eben zunächst mal auf Regeln eines Interaktionssystems konzentrierte, also auf Muster, auf Spiele und damit ja die Komplexität stark reduziert wurde. Das heißt, man musste sich jetzt nicht mehr mit einzelnen Psychen auseinandersetzen, man konnte plötzlich Beobachtbares betrachten und auswerten und man konnte dann eben auch überlegen, wie kann man denn jetzt in Interaktionsmuster intervenieren, wie kann man vielleicht neue Muster etablieren oder wie kann man Interaktionsmuster unterbrechen. So. Und im Idealfall konnte man dann auch sowas wie Wenn-Dann-Aussagen formulieren. So. Was aber ja komplett ausgeblendet wurde, zunächst mal waren Erklärungen, die eben dann psychischer Natur waren. Das heißt, es war ja eigentlich erstmal so eine Art Psychotherapie, in der Psyche nicht mehr vorkam. Und durch den Konstruktivismus, so da wollte ich dich jetzt nämlich fragen, wie du das beobachtet hast, du warst ja dabei, wurde dann ja die Aufmerksamkeit dann doch wieder sehr viel stärker auf Bedeutungsgebung gelenkt, auf Erklärungen gelenkt einzelner Familienmitglieder. Und dadurch kam dann ja auch in den Fokus, wie unterschiedlich das Erleben der einzelnen Familienmitglieder mitunter war, sodass man vielleicht die Hypothese aufstellen konnte, dass der Konstruktivismus eigentlich die Psyche wieder reingeholt hat in die systemische Familientherapie. Oder wie würdest du das
Ja, ich
schreiben?
Würde,
Oder wie hast du das erlebt?
Ich würde es etwas anders beschreiben, als du es jetzt dargestellt hast. Zum Ersten würde ich nicht sagen, dass die gegenwärtige Organisationsberatung ihre Wurzeln in der systemischen Familientherapie hat. Es ist eine der Wurzeln.
Na klar.
Ja. Es gibt natürlich viele Organisationsberater, die letztlich nur das, was sie in der Therapie machen, versuchen auf Organisationen zu übertragen. Ja, die haben kein Organisationskonzept. Ja, aber die Wurzeln der gegenwärtigen systemischen Organisationsberatung sind zum einen, da hast du recht, die systemische Familientherapie, was bestimmte Methoden angeht und bestimmte Erklärungsmuster, aber zum anderen die Soziologie, wirklich die, also man könnte sagen, es sind zwei Bewegungen. Die eine kommt gewissermaßen, ist vom Individuum ausgehend, ja, auf hin zu sozialen Systemen, Paaren, Familien als soziale Systeme zu betrachten. Und die andere Wurzel kommt aus der Soziologie, die sich die Gesellschaft als Kommunikationssystem anschaut und dann langsam herunterarbeitet, soziale Funktionssysteme bis hin zur Organisation. Diejenigen, die aus der Therapie kommen, die Organisationsberater, und ich gehöre ja zu denen, würde mich jetzt aber nicht in diese streng zu disqualifizierende Gruppe einreihen, die aus der Familientherapie kommen, haben meist kein Organisationskonzept. Insofern sind sie auch wiederum kritisch zu beobachten. Aber nochmal zurück zu deiner Beschreibung, ob durch den Konstruktivismus die Psyche wieder in die Therapie kommt. Ich würde auch deine Beschreibung der systemischen Familientherapie nicht so teilen, weil Familientherapie ist ursprünglich gemacht worden von Leuten, die Individualpsychotherapie gemacht haben mit Individuen. Ja, und das heißt, die waren an Psyche orientiert. Und dann haben sie halt 4, 5 Leute dazugeholt, sprich die Familienmitglieder, und sind von der Komplexität überrollt worden. Es ist ja schon schwer genug, mit einem Patienten zu arbeiten, dessen Psyche von außen nicht durchschaubar ist. Und nun hat man da 4, 5 sitzen, deren Psyche nicht durchschaubar ist und ist dann mit merkwürdigen Reaktionen konfrontiert, die da passierten. Also die Komplexität explodiert, wenn ich versuche, gleichzeitig 4 Leute zu verstehen, statt nur einen. Das war einer der Gründe, der sozusagen die Familientherapie, die sich mit der Psyche zunächst beschäftigte, an gewisse Grenzen geführt hat. Das Zweite war aber, dass, und das ist eigentlich die Wurzel der systemischen Familientherapie, dass sich Familien, in denen ein Familienmitglied eine Psychose hat oder als Psychotiker diagnostiziert ist, also knallverrückt sich verhalten hat, also Leute, die, was weiß ich, manisch waren und das Familienvermögen verjubelt haben, ja, und andere, die eben, was weiß ich, irgendwie sich vom russischen Geheimdienst verfolgt fühlten, obwohl sie eigentlich nur irgendwo im Supermarkt an der Kasse saßen, was auch nicht ganz passt. Das sind Leute, die ja nicht unbedingt eine Therapie suchen, ja, sondern ja. Keine, wie es in klassisch in der Psychiatrie heißt, keine Krankheitseinsicht haben. Auch ein problematischer Begriff nebenbei gesagt, aber das waren Leute, die sich nicht in Therapie begeben und schon gar nicht in so eine Therapie wie Psychoanalyse. Die legen sich nicht auf die Couch, wenn gleichzeitig der russische Geheimdienst hinter ihnen her ist. Ja, und das, ja. Ja, also da war der Leidensdruck nicht immer bei denen, die da als Patienten identifiziert waren, sondern bei den Angehörigen. Da ergab sich dann die Möglichkeit, man arbeitete mit der ganzen Familie, manchmal auch ohne den Patienten. Und die Hypothese wurde dann, und das hat etwas natürlich mit Konstruktivismus zu tun, dass die Kommunikationsmuster erklären, wie sich jemand verhält und auch wie jemand denkt und fühlt. Ja, wir lernen ja unser Weltbild in unserer Familie und unsere Regeln des Verhaltens lernen wir dort auch. Ja, das heißt, die Idee war dann, wir ändern die Kommunikationsmuster in der Hoffnung, dass sich dann das verrückte Verhalten der Beteiligten verändert. Ja, und da wurde dann gewissermaßen nicht die Psyche weggedacht, sondern da man nicht direkt in eine fremde Psyche intervenieren konnte, war die Idee, wir intervenieren in die relevante Umwelt, sprich in das soziale System. Mhm. Ja? Und das Zielsystem war damals auch immer die Psyche der Beteiligten. Ja? Das heißt, wir versuchen, die Kommunikationsmuster zu beeinflussen und erstmal sie zu erfassen und zu schauen, Korrelation zu machen, mit welchem Muster ist welches Verhalten verbunden, welches ist eher förderlich, welches ist hinderlich. Wenn man wollte, dass, was weiß ich, der Sohn wieder ausflippt, was könnten die Eltern dann tun oder die Geschwister und solche Fragen wurden dann gestellt. Also Korrelation zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen, die dann erwünscht waren oder unerwünscht, sodass sich auf einmal alternative Handlungsoptionen ergaben. Das war gewissermaßen dann die Wurzel der systemischen Familientherapie. Aber die Psyche war da nicht weg. Aber sie war nicht unbedingt mehr der Ort, wo die Erklärung gesucht wurde für das, ja, in der Familie geschah. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Man kann ja aus konstruktivistischer Sicht, das habe ich nebenbei gesagt, in dem Formenbuch auch nochmal versucht durchzudeklinieren, unterscheiden. Beschreibe ich ein Phänomen, da kann man sich relativ leicht einigen zwischen unterschiedlichen Beobachtern, obwohl auch das schon schwierig sein kann, wenn man mal die Zeugenbefragung bei einem Autounfall sich anschaut, dann schildern drei Leute fünf verschiedene Abläufe. Aber also man kann die Geschehnisse beschreiben und dann muss man sie immer noch erklären und bewerten. Und letztlich geht es um die Frage, und das macht das Systemische aus, dass man andere Erklärungen konstruiert. Man erklärt nicht mehr unbedingt das, was sozial geschieht, durch die Addition der Psychodynamik. Das ist dann etwas, wo diese von mir gescholtenen Leute, die denken, sie könnten das, was in der Therapie geschieht, diese Fokussierung auf das Individuum, hochrechnen auf Organisation. Das funktioniert da nicht. Man kann nicht die Deutsche Post mit 500 Mitarbeitern durch die Psyche der Mitarbeiter erklären, sondern eher umgekehrt. Die Psyche des Briefträgers wird erklärt durch die Regeln, die ihm seine Organisation vorgibt. Ja, das ist der große Unterschied. Also ich glaube nicht, dass die Psyche jemals draußen war. Sie wurde nur anders konzeptualisiert.
Ja, okay. Na, das ist ja auch der große Unterschied zu, oder das ist das, was vielen ja auch noch gar nicht so eingängig ist, wenn sie es mit Organisationen zu tun haben, nämlich diese alternativen Erklärungen zu sagen, das Verhalten erklärt sich ganz stark durch die Teilnahme an eben diesen Kommunikationsregeln oder erklärt sich durch die Teilnahme an einem Spiel. Ne? Du nutzt ja auch ganz gern die Metapher des Spiels für Organisation oder für die Kommunikationsregeln. Und das ist ja fast gar nicht rauszukriegen, dass sich ständig, also wenn man jetzt mit Führungskräften arbeitet oder mit Menschen, die Organisationen gestalten, dann wird sich das Verhalten ja ganz hartnäckig immer wieder darüber erklärt, was hat jemand für ein Mindset oder das Thema Haltung ist jetzt auch wieder ganz en vogue neuerdings oder welche Einstellungen, Fähigkeiten, Kompetenzen hat denn jemand? Und das ist ja irgendwie fast nicht rauszukriegen, da mal auf Kommunikationsmuster zu schauen, scheint was ganz Hakeliges zu sein.
Ja, das ist irgendwie sind wir wahrscheinlich ja auch so sozialisiert, dass wir immer schauen, was macht der Einzelne. Aber es ist letztlich nicht wirklich weiterführend, Organisationen erklären zu wollen oder das, was in Organisationen über das, was der Einzelne macht. Es sei denn, es ist einer, der ganz hoch in der Hierarchie ist. Ja, da wird natürlich der Einzelne, wenn irgendjemand oben sitzt, der spinnt, ja, oder eben auch grandios Ideen hat, dann wird er wichtig. Aber Organisationen funktionieren deswegen, weil jeder Einzelne austauschbar ist. Ich habe mal eine Sitzung gehabt mit 30 sehr prominenten Familienunternehmern und denen fiel der Unterkiefer runter, als ich ihnen sagte, sie würden nur verantwortlich handeln für ihr Unternehmen, wenn sie dafür sorgen, dass auch sie selber austauschbar werden. Ja? Mhm. Weil Unternehmen und Organisationen müssen länger leben können als ihre Mitarbeiter, selbst wenn die Gründer sind. Ja, und das ist eigentlich etwas, was ein Stück dieses andere Denken ausmacht. auf Organisationsstrukturen zu schauen, auf Kommunikationsmuster und zu schauen, was sind das für Spielregeln, die man stillschweigend akzeptiert, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt.
Genau, dazu könnten wir ja noch mal einen ganz eigenen Podcast machen. Mhm. Ich würde aber gerne noch einmal zurück auf so diesen einen Kern des Konstruktivismus, dass man sich ja von der Vorstellung verabschiedet, dass es jetzt eine irgendwie vom Beobachter unabhängige Realität gibt. Wenn man diese Vorstellung jetzt aufgibt, was ist denn dann eigentlich gewonnen? Ja, also wenn wir jetzt mal auf Führungspersonen schauen oder eben auf Leute, die die Organisation irgendwie gestalten, was ist denn eigentlich der Vorteil, so draufzuschauen aus deiner Sicht, dass es eben keine Realität gibt, die unabhängig ist vom Beobachter?
Naja, das ist ja noch mal die Frage. Ich würde diese Frage, würde es auch nicht so formulieren, weil es hat nur kein Beobachter einen Zugang zu dem, was irgendwie unabhängig vom Beobachter ist. Beziehungsweise im sozialen Bereich verändern wir durch die Art und Weise, wie wir beobachten, natürlich das, was wir da beobachten. Ja? Beobachtet werden hat ja sogar physische Auswirkungen. Ne? Meine These, das ist der Grund, warum öffentliche Toiletten eine Tür haben, weil sonst alle, die sie benutzen, Verstopfung bekämen. Ja, also das heißt, beobachten und beobachtet werden hat weitreichende Folgen. Ja, gut, was ist der Vorteil? Fangen wir doch erstmal beim Nachteil an. Fangen wir doch dabei an, warum manche Leute darauf beharren, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt. Oder eine richtige Beschreibung, eine wahre Beschreibung der Wirklichkeit. Weil mit solchen Wahrheitsansprüchen ist eigentlich immer ein Machtanspruch verbunden. Mhm. Ja, wenn ich die Wahrheit besitze, wie die Wirklichkeit wirklich ist, dann kann ich dir sagen, was du tun musst. Ja, weil das ist dann das Wahre und das Richtige. Ja, wenn ich die Rationalität verwalte, ja, dann kann ich dir sagen, du verhältst dich irrational. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil für alle diejenigen, die und daher auch womöglich die Motivation, warum Leute darauf beharren, dass es eine unteilbare, vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit gibt und beziehungsweise sie dann auch ihnen zugänglich ist, nur ihnen meistens. Ja, und deswegen haben sie eine bestimmte hierarchische Position, die sie innehaben. Ja, das ist, wenn ich in meine Zeit als Familientherapeut zurückschaue, dann waren die schrecklichsten Familien eigentlich evangelische Pfarrersfamilien. Ich hoffe, du stammst nicht aus einer.
Nein,
weil das für die Kinder immer extrem schwer war, sich wirklich in einen Konflikt mit dem Vater, das war meistens ja ein Vater, die ich gesehen habe, mit Müttern habe ich keine Pastorenfamilien gesehen, mit dem Vater zu begeben über irgendwelche moralischen Fragen, weil er hatte gewissermaßen den direkten Draht zum lieben Gott und seine Autorität in Frage zu stellen, wäre also weit über eine Vater-Tochter- oder Vater-Sohn-Auseinandersetzung hinausgegangen. Also der Anspruch, die Wahrheit zu verwalten, ist ein unsäglicher Machtanspruch. Und das ist natürlich auch die Hoffnung all der vorhin zitierten Betriebswirte, dass wenn sie jetzt sozusagen die eine richtige Theorie über Unternehmensführung verkünden, dass dann ihr Buch oder was immer, wie sie es publizieren, dann zur Bibel werden muss und sie Hunderttausende von Beratertagen verkaufen können.
Ja, das sind die Nachteile, genau. Und deswegen kann man ja auch gut verstehen, dass es für einige so schwierig ist, sich davon zu verabschieden. Deswegen dachte ich, wir können ja mal überlegen, was ist aber dann die Einladung, ne? Sich mal jetzt eben auf mehrere Möglichkeiten zu fokussieren.
Der Vorteil ist, dass man, wenn man also jetzt konstruktivistisch drauf schaut, dass man den Möglichkeitssinn nutzt. Ja, das heißt, es gibt unterschiedliche Konstruktionen und es gibt Konstruktionen, die hilfreich sind und es gibt Wirklichkeitskonstruktionen, die wenig hilfreich sind. Wenn ich zum Beispiel permanent in der Vergangenheit wühle, ja, dann heißt das nicht, dass ich unbedingt daraus eine Lösung für die Zukunft finde. Wenn ich ein Weltbild konstruiere, in dem ich sowieso keine Chance habe, dann bleibt mir eh nur der Strick. Ja, wenn ich aber ein Weltbild konstruiere, in dem ich Möglichkeiten sehe, dann hat das auch affektive Wirkung, ja, und kann mich womöglich beflügeln. Also Ich muss, wenn ich ein Weltbild mir baue, immer darauf schauen, welche sind die Wirkungen, die ich damit erziele, in Bezug auf mich und in Bezug auf andere. Und deswegen ist das eben nicht nur eine nüchterne Abbildung von irgendwelchen Dingen, die wahrnehmbar sind, sondern jede Konstruktion einer Wirklichkeit ist eine massive Intervention. Und ich kann immer reflektieren, ist es eine nützliche Intervention oder eine weniger nützliche? Ist es eine, die mir Handlungsmöglichkeiten eröffnet, oder ist es eine, die mir Handlungsmöglichkeiten verschließt?
Genau, und das ist auch mein Erleben, dass es sehr erleichternd sein kann, festzustellen, es könnte eben auch anders sein. Ne? Ja. Und gerade für Menschen, die den Gedanken bisher in ihrem Leben nicht so oft zugelassen haben, dann plötzlich mal zu denken, ach so, ne, vielleicht gibt's ja auch noch eine andere Perspektive. Das ist zumindest auch das, was, wo ich sagen kann, das macht mir so eine Freude als Beraterin, immer wieder auch andere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und andere Blickweisen und dann eben zu schauen, was macht das dann mit den Kunden, wenn sie dann so drauf schauen und welche neuen Möglichkeiten ergeben sich dann für die Handlung, die daraus folgt.
Das Schöne ist ja, dass wir gewissermaßen in einer Welt leben, die zukunftsoffen ist. Ja, da kann man natürlich sehr pessimistisch sein im Sinne von, es geht eh alles den Bach runter, es brennt überall oder es ist alles überflutet, sprich die Verteilung von Wasser ist irgendwie ungerecht in der Welt. Ja, das heißt, aber ich kann mir natürlich auch andere Zukünfte vorstellen. Ja, eine gegenwärtige Zukunft, so heißt das so schön. Ja, konstruktivistisch. Und ich kann mir hypothetische Zukünfte vorstellen. Und eine der, wie ich finde, nützlichsten Methoden als systemischer Berater sind hypothetische Fragen. Ja, ja. Nebenbei gesagt, keine Erfindung von Systemtheoretikern oder Konstruktivisten, sondern Lichtenberg, das Physiker in Göttingen vor, was weiß ich, 200 Jahren ungefähr. Der hat das perfektioniert, ne? Einfach weil hypothetische Experimente sehr kostengünstig sind. Ja? Mhm. Und ich erinnere mich an eines seiner, ich weiß das nur, weil ich mal für den Scientific American Bücher rezensiert habe. Und da wurde Lichtenberg ein Buch über ihn mir gegeben und ich habe es mit Begeisterung verschlungen und mir dieses Beispiel gemerkt. Also Lichtenberg nimmt das Beispiel, was würde eigentlich, stell dir vor, das Mittelmeer hätte die Masse einer Billardkugel. Was würde dann mit Tunesien passieren? Wunderbar. Ja. Ja. Solche man kann Handlungsalternativen durchspielen. Ja. Großartig. Und da eröffnen sich Möglichkeiten. Ja. Stell dir vor, du würdest das Unternehmen verlassen und eine Salatbar in Goa aufmachen. Ja. Wie sähe dann deine Rente aus? Und so weiter. Ja, also auf einmal wird der Möglichkeitssinn genutzt. Das ist eigentlich das Möglichkeitssinn, eine Erfindung von Musil nebenbei gesagt. Eine tolle Geschichte und den muss man nutzen. Alle anderen Sinne sind zweitrangig.
Ja, wunderbar. Ist denn dieses hypothetische Denken dann gleichzeitig auch schon so dein Lieblingsdenkwerkzeug, um, sagen wir mal, konstruktivistisch zu arbeiten oder andere dazu einzuladen? Oder welches sind da noch weitere Lieblingsdenkwerkzeuge oder zumindest solche, wo du die Erfahrung gemacht hast, das macht wirklich Sinn, sie anzuwenden?
Also ich habe keine Lieblingswerkzeuge, aber es gibt natürlich eine gemeinsame Basis, ja, weil alle Beobachtung beruht darauf, dass wir Unterschiede machen, ja, dass wir gewissermaßen eine doppelte Unterscheidung machen. Wir unterscheiden irgendwelche Phänomene, wir schauen in das Zimmer, in dem wir sitzen, dann können wir unterscheiden, ein Stuhl, ein Tisch, irgendwas, ja, der Computer, der vor einem steht, und so weiter. Also da machen wir Unterscheidungen rein auf der Wahrnehmungsebene und wir geben dem Ganzen auch noch Namen, ja, und nennen diesen Gegenstand da mit den vier Beinen und der Lehne nennen wir Stuhl. Ja? Das heißt, wir haben also eine doppelte Unterscheidung, das ist wieder die Unterscheidung zwischen Landkarte und Landschaft analog. Ja, nur dass wir das jetzt nicht malen, sondern halt statt eine Landkarte zu malen oder ein Bild, dem einen Namen geben. Aber natürlich ist der Name nicht das Benannte. Und das durchgängige Methodenrepertoire aller aus meiner Sicht ernstzunehmenden systemischen Berater oder überhaupt anderer Berater, das machen nicht nur systemische Berater, um denen gerecht zu werden, ist, dass wir genau schauen, welche Worte sind denn jetzt eigentlich mit welchen Phänomenen gekoppelt. Also wir werden ja häufig als Berater mit irgendwelchen Worthülsen konfrontiert. Und da sagt einer, wir wollen erfolgreicher sein, um mal ein wenig nahes Beispiel
zu haben.
Wir müssen agiler werden. Genau, okay, nehmen wir agil. Wir müssen agiler werden. Nebenbei gesagt, ein Begriff, den ich nur aus der Gerontopsychiatrie kenne ursprünglich. Ja, vor 40 Jahren. Okay. Wir müssen agiler werden, dieser Mann, der ist nicht agil genug. Okay, also das ist eine interessante Metapher, weil da drin natürlich drinsteckt, dass Organisationen, die nicht agil sind, und das mag ja stimmen, doch jetzt irgendwie in ihren Gelenken etwas versteift sind und in ihrem Denken verkalkt. Also wir müssen agiler werden. Nehmen wir das Wort und dann muss man, und das ist jetzt sozusagen die basale Methode, natürlich das übersetzen. Ja, stellen Sie sich vor, Organisation wäre morgen agil oder agiler, ein Schritt agiler als jetzt. Woran würden Sie es merken? Ja, wer macht was anders? Also das heißt, das Prinzip ist immer die Konkretisierung von irgendwelchen abstrakten Begriffen. Und fast alle Begriffe sind irgendwie abstrakt. Und sie sagen uns nichts, wenn wir nicht gewissermaßen sie koppeln wieder mit dem, was irgendwo phänomenal, irgendwo mehreren Beobachtern zugänglich ist. Ja? Deswegen ist es auch so schwierig, deswegen scheitern so viele Psychologen. Du bist Psychologin, ne?
Ja, auch.
Deswegen, also dich nehme ich jetzt mal aus, aber deswegen scheitern so viele Psychologen eigentlich in der Beratung, weil die sich an der Psyche orientieren ihres Gegenübers. Aber was da passiert, können sie nicht beobachten. Also einer sagt, ich bin unglücklich und dann muss man halt fragen, okay, woran merken das ihre Nachbarn, dass sie unglücklich sind? Oder ihre Frau oder ihr Mann? Sagen die einem irgendwas, ja? Und stellen sich vor, sie wären morgen glücklich, woran würden die das dann merken? Und wenn die dann keinen Unterschied benennen können, dann ist es eigentlich wurscht, ob sie glücklich oder unglücklich sind. Es hat faktisch keine Wirkung, ja? Also, man muss es gewissermaßen immer irgendwo auf eine beobachtbare Ebene übersetzen, wenn man gewissermaßen, wir sind wieder bei diesen interpersonellen Konsensfindungen, wenn man eine gemeinsame Basis für die Weiterarbeit finden will. Und deswegen ist das Grundprinzip immer, Worte zu übersetzen in irgendwelche Interaktionen, Interaktionsmuster, Abläufe, Prozesse, die mehreren Beobachtern zugänglich sind.
Ja, na, was da ja auch drin steckt, und das ist nämlich tatsächlich mein Lieblingsdenkwerkzeug, das ich ja auch durch dich kennengelernt habe, sind ja diese drei Elemente von Wirklichkeitskonstruktionen, ne? Also trenne Beschreibungen von Erklärungen und Bewertungen. So. Und wenn man das nutzt, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, das macht für viele Führungskräfte einen Riesenunterschied, da überhaupt erstmal hinzugehen und zu sagen, okay, was beobachte ich überhaupt da, ne? Was lässt sich überhaupt beschreiben und welche Erklärungen werden dafür konstruiert und welche Bewertungen hat das dann zur Folge? Da gibt's ja auch deine schöne Geschichte von der Familie, die zu dir kam und wo der Sohn die Kaffeetasse an die Wand geworfen hat. Magst du die zum Schluss noch mal erzählen?
Ich finde, das ist wichtig zu sehen, dass wir in unserem Alltag, und das mag ja auch ganz praktisch sein, immer irgendwelche Begriffe verwenden, die beschreiben, erklären und bewerten, miteinander vermischen. Und darum kommt es zu allen möglichen Konflikten, weil der eine, man muss sich nur eine Talkshow Sonntagabend anschauen, der eine redet über irgendein Phänomen, was beobachtbar ist, und der andere reagiert auf die implizite Erklärung und sagt, man müsste es ganz anders erklären. Aber diese Kaffeetassengeschichte ist wirklich ganz erhellend. Ja, mein Kollege Gunter Schmidt und ich, wir hatten eine Familie, ich weiß gar nicht mehr, weswegen sie in Therapie waren. Wahrscheinlich war der Sohn das Problem. Und eines Montags kamen sie sehr aufgewühlt, ganze Familie, weil am Sonntag am Frühstückstisch Folgendes passiert war. Der Sohn nahm eine volle Tasse Kaffee und warf sie an die Wand. Ja, das ist nicht das Bundesdeutsch übliche Frühstücksverhalten von von Jugendlichen, das heißt, so jung war er nicht mehr, war glaube ich schon 21. Die Situation wurde dadurch verschärft, dass der Vater in der Woche vorher gerade dieses Zimmer, in dem dieser Frühstückstisch stand, renoviert hatte und gestrichen. Und der Sohn trotz mehrfacher Aufforderungen nicht mal geholfen hatte. Ja, also insofern war es klar, das ist pure Bosheit, was dieser Sohn da macht. Für den Vater war das klar. Ja, und er nahm es auch sehr persönlich. Die Mutter hingegen, die schon immer irgendwie Partei für den Sohn nahm, hielt ihn ja für krank. Sie hatte die Familie auch schon in die Therapie geschleppt. Ja, das heißt, sie sagte eigentlich, sie hatte eine andere Erklärung. Das heißt, es war nicht der Sohn als handelndes Subjekt, um das jetzt mal philosophisch auszudrücken, sondern es war die Krankheit. Das heißt, während für den Vater war der Sohn ein Täter, der bestraft werden musste, der sanktioniert werden musste. Für die Mutter war der Sohn das Opfer einer Krankheit. Er war nicht Täter. Die Krankheit hat er eigentlich geworfen, nicht er. Ja? Und dann gab es, und deswegen ist wahrscheinlich, habe ich mir die Geschichte gemerkt, war eine Großmutter, ja, die der Meinung war, der Sohn ist besessen. Ja, er ist besessen, ein böser Geist. Und das heißt, wenn wir jetzt drauf schauen, auch da ist der Sohn wieder Opfer. Ja, das heißt, er hat eigentlich, und Täter ist jetzt zwar nicht eine Krankheit, sondern irgendein böser Geist, aber, und das sage ich jetzt als Arzt, interessanterweise ist dieses Besessenheitsmodell in den sozialen Konsequenzen vollkommen identisch mit dem Krankheitskonzept. Mhm. Nämlich der Sohn aus der Verantwortung genommen und er ist kein Täter, man muss ihm helfen, weil ich jetzt nicht weiß, was schlimmer ist, oder der Exorzismus als Therapie oder die Therapie als Exorzismus, ja, aber beides ist irgendwie ähnlich. Ja, und es zeigt aber, wie weit die Konsequenzen des Handelns abhängig sind von den Erklärungen, die man konstruiert. Deswegen ist es wirklich, und ich weiß nicht, ob es die wichtigste Methode ist, aber eine ganz zentrale, vor allem auch, wenn man mit Konflikten zu tun hat, diese künstliche, muss man ja sagen, üblicherweise machen wir ja das nicht, diese künstliche Trennung von Beschreiben von Phänomenen, da kann man sich noch relativ leicht einigen, ja. Aber in dem Moment, wo es um die Erklärung geht, wird es schwierig, weil daraus Handlungskonsequenzen erwachsen. Und in der Bewertung, das ist eng damit verbunden, sind wir natürlich auf dieser ganzen Gefühlsebene, Kränkungen, affektiven Reaktionen und so weiter.
Genau. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Fritz, für die schöne Geschichte und aber auch für das ganze Gespräch heute.
Ja.
Ja, das war Organisationen entwickeln. Der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise zu diesem Podcast und zu Fritz Simon findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.becomebetter.org oder schaut euch doch auch einmal um bei simon-weber.de. Da findet ihr ganz wunderbare Ausbildungen zur systemischen Organisationsberatung und könnt euch da auch über weitere ganz spannende Veranstaltungen und Ausbildungen informieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.